willkommen zum Vortrag Nix auf einem Server ist ganz schön viel. Ein Vortrag über die Serververwaltung mit NixOS und NixOS Containern. Wer bin ich? Ich bin Mia oder Motte. Ich studiere momentan und programmiere in meiner Freizeit sehr viel dumme Scheiße. Hauptsächlich nutze ich dafür Nix, Rust, Go, alles Mögliche, was hier so unterkommt. Wenn ihr meine Website sehen wollt, ist das diese. Was ist der Plan für heute? Mein Plan für heute ist vor allem eine sehr kleine und direkte Übersicht über Nix als System zu geben, ein kleines wenig über NixOS und NixOS Container zu labern und am Ende eine Demo zu geben. Das heißt, dieser Vortrag ist nicht ein super In-Depth-Guide für Serververwaltung oder für wie richtig perfekt einen Server ein. Es hat halt einen Fokus auf eine Einführung. Was ist Nix? Nix ist eine Programmiersprache, ein Package Manager und ein Betriebssystem, alles gleichzeitig. Auf der Webseite könnt ihr zu jedem einzelnen dieser Teilsysteme nochmal Infos geben. Ich werde jetzt durch jedes einzelne dieser Unterkategorien einmal durchgehen. Fangen wir an bei der Programmiersprache. Nix ist eine funktionale Programmiersprache und ist speziell gemacht für etwas, was Nix Derivations nennt. Derivations sind dabei einfach nur Prozesse, um von einer Datei A, zum Beispiel euren Programmquellcode, den ihr in C oder was auch immer für eine Programmiersprache geschrieben habt, zu einer Datei B zu kommen, zum Beispiel euren Programmoutput, eure Binary, einen Docker-Container oder was auch immer. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben alles vorm Doppelpunkt als Funktionseingabe. Das nimmt jetzt hier bei uns ein sogenanntes Attribute-Set entgegen, welches ihr euch vorstellen könnt wie einen JSON-Key-Value-Pair. Es ist einfach, wir importieren das, was im Key STDENV, also das Standard-Environment von Nix, steht. Wir importieren die Funktion Fetch-URL und alle anderen Eingaben, welche Nix in unsere Funktion schmeißt, die wir dann aufrufen, werden wir einfach ignoriert. Das sind diese drei Punkte. Momentan gibt diese Funktion noch gar nichts zurück. Das können wir erweitern, indem wir eine Funktion aufrufen, welche in Nix überall vorkommt. Die werdet ihr entweder überall finden oder fast alle Funktionen brechen sich auf diese hinunter. Die liegt im Standard-Environment und heißt MakeDerivation. Das ist einfach nur der Basisblock. Und in diese Funktion können wir dann ein Attributset reingeben, indem wir alle Informationen zu unserem tatsächlichen Package ausfüllen. Das ist zum Beispiel hier der Package-Name, foobar, die Version. Und am Ende müssen wir den Source-Code bestimmen. Das machen wir wieder, indem wir eine Funktion ausrufen, die wir vorhin von oben importiert haben, fetch-url. Was fetch-url macht, ist, dass es einfach die Datei runterlädt, zu dem die URL zeigt und gegen den Hash verifiziert. Wenn der Hash stimmt, dann ist alles super. Und am Ende wird dann ein Path zurückgegeben, welchen Nix nutzen kann, um tatsächlich Sachen zu bauen. Das seht ihr später nochmal in der Demo ein bisschen genauer. Der Package Manager selbst nutzt dann die Derivations, die er mit dieser Programmiersprache baut und macht, um seine Packages tatsächlich zu definieren. Dabei kann man hier in diesem wundervollen Graph sehen, dass Nix Packages mehr oder weniger die größte Package Registry ist, die man so findet. Also man kann hier sehen, da ist das Arch User Repository, hier unten sind die ganzen Ubuntu Repositories oder Raspberry Pi, irgendwo da hinten ist OpenSUSE und Nix Packages Unstable liegt so ungefähr bei 120.000 Packages, ein bisschen mehr als das. Das heißt, ihr habt ein gigantisches Ökosystem, falls ihr zum Beispiel Nix verwenden wollen würdet, mit dem ihr unfassbar viel erreichen könnt. Das Betriebssystem selbst definiert sich auch über Nix, die Programmiersprache, und ist einfach eine deklarative Konfiguration. Das heißt, ihr habt eine Datei, welche genau beschreibt, was auf eurem System installiert wird, wie es konfiguriert ist, keine Ahnung, wie eure tolle Statusbar oben aussieht oder was ihr auf euren Server deployt. Eine Änderung dieser Konfiguration und ein neues Bauen dieser Konfiguration erzeugt dann eine neue Generation. Ihr könnt euch das vorstellen wie so Versionen für euer Betriebssystem. Ihr macht irgendetwas kaputt. Ich meine, ich schätze mal, ihr kennt euch alle mit Git aus. Ihr macht irgendetwas kaputt, ihr würdet einen Git-Commit zurückspringen. In Nix wäre das, ihr macht irgendetwas kaputt und ihr könnt eine Generation zurückgehen. Ihr könnt quasi in der Zeit zurückreisen. Die ganzen Vorteile habe ich hier nochmal aufgelistet. Wir haben ein reproduzierbares Betriebssystem. Wir können jedem unsere Konfiguration geben und die Person kann die Konfiguration selbst perfekt bei sich problemlos nachbauen. Das ist auch im zweiten Vorteil nochmal erklärt. du kannst diese Konfiguration einmal schreiben und überall verwenden. Sagen wir, du willst Server-Provider wechseln, gar kein Problem. Nimm deine Konfiguration einmal mit. Irgendwas ist kaputt, geh einfach einen Schritt zurück. Ist überhaupt nicht schlimm. Das würde wie folgt aussehen. Wieder eine Funktion, nur dieses Mal geben wir einfach direkt Werte zurück, die von nix interpretiert werden. Das heißt, wir geben hier so einen Attribute-Set zurück und wir setzen einfach Keys, die unsere Sachen definieren. Wir sagen hier einfach, wir definieren einen User, den nennen wir wie ich, Motto, von dem setzen wir das Initial Password zu Super Secure und wir enablen zum Beispiel OpenSSH auf dem Server, weil wir uns da reinloggen möchten. Das heißt, es ist sehr, sehr, naja, es ist simpel zu lesen, sobald man versteht, wie die Struktur von so einem Nix-Programm aussieht. NixOS-Container selbst sind systemd-endspawn-Container. Die sind definiert in einem Nix-System unter dem Containers-Key. Das heißt, das seht ihr auch gleich nochmal, wenn wir zurückgehen, statt zum Beispiel users.users.name.passwort würde da container.containername hinkommen. Und die haben selbst NixOS am Laufen in sich. Das heißt, du hast in diesen einzelnen Containern vollen Zugriff auf das Ökosystem. Ein einfaches, sagen wir, du hast eine Konfiguration, die du jetzt einmal monolithisch für ein System runtergeschrieben hast und du willst die aufteilen in Container, um den Vorteil zu haben, dass du ein bisschen mehr Environment-Abgrenzung hast zwischen den eigenen Modulen, zwischen den einzelnen Services, dann könntest du deine Konfiguration einfach nehmen und einzelne Funktionen wieder reinhauen und du hast alles eben segregiert in deine Container. Aussehen kommen wir gleich zu. Erstmal wollte ich fragen, wer von euch hat überhaupt schon mal von systemd endspawn gehört? Das sind tatsächlich Leute. Ich will nicht zu in der Freien gehen, in wie genau systemd endspawn Container funktionieren. Es ist quasi das chroot auf Steroiden. So wird es beschrieben. Es ist nicht ganz vergleichbar mit Docker-Containern. Ich schätze, sehr viel mehr Leute hier werden Docker-Container nennen. Es folgt einem ähnlichen Prinzip. Es erlaubt einfach, wie ich gerade eben schon gesagt habe, Systeme extrem gut voneinander zu isolieren. Also, ja, es ist kein Security-Feature, aber es separiert dein Environment, es sorgt dafür, dass du ein bisschen cleaner verwalten kannst und dadurch, dass das Ganze über systemd läuft, was quasi überall installiert ist, kann man die gesamten Tools, die systemd dir schon auf einer Installation mitliefert, nutzen, um diese Container weiter zu verwalten. Und NixOS hat das Ganze halt mehr oder weniger nativ als Built-in. Aussehen würde so eine Container-Konfiguration in NixOS dann so. Das ist jetzt ein bisschen komplexer als das, was wir davor schon hatten. Wir haben wieder eine Funktion, wir definieren unseren Container und in dem Container definieren wir dann eine Konfiguration. Und diese Konfiguration ist wieder eine Funktion, welche quasi äquivalent ist zu unserer NixOS-Konfiguration oder jeder NixOS-Konfiguration, die wir schreiben wollen würden. Das heißt, wir sagen jetzt hier zum Beispiel, wir enablen OpenSSH. Das könnte genauso bedeuten, wir enablen einen Webserver, was auch immer. Das sehen wir gleich. Ich habe hier erstmal, bevor wir gleich nochmal zu einer etwas länger dauernden Demo kommen, ein paar Links angesammelt, die man sich anschauen kann. Zum einen haben wir Noogle, das ist quasi das Nix Google. Wenn ihr Nix-Code lest, was ihr oft machen werden müsst, falls ihr euch damit auseinandersetzt, weil ich bin ehrlich, die Dokumentation von Nix und NixOS ist nicht gut, dann könnt ihr diese Funktion da sehr gut raussuchen. Ihr gebt dort den Namen ein, es gibt euch ein kleines Beispiel, es gibt euch eine Zusammenfassung von der Funktion, es ist sehr angenehm. Es gibt das NixOS-Wiki, da findet ihr mehr oder weniger alles zu Services, die ihr finden wollt, also zum Beispiel zu OpenSSH, wie konfiguriert man OpenSSH, was sind Optionen, auf die man achten muss, was sind Optionen, die einfach schon für dich mitkonfiguriert werden. Etwas ähnlich dazu gibt es nix.dev, das ist mehr oder weniger die offizielle Dokumentation von der Sprache, die ein bisschen einführt. Wenn ihr nach diesem Vortrag noch einen weiteren Startpunkt braucht, wenn ihr euch weiter mit Nix beschäftigen wollt, würde ich sagen, schaut zuerst auf nix.dev vorbei. Es Es ist zumindest etwas. Es gibt den Package Search und den Option Search. Nix Packages sind, was wir vorhin gesehen haben, die Sachen, die über stdenv.makeDerivation oder die höher abstrakteren Funktionen definiert werden. Das sind ganzen Binaries oder Libraries oder was auch immer, die ihr euch installieren könnt. Options von Nix sind die ganzen NixOS-Options, wie zum Beispiel services.openssh.enable, wo ihr sagen könnt, ich will OpenSSH installieren und auch mit Nix konfigurieren. Und zu guter Letzt gibt es die Präsentation und den tatsächlichen Code, den ich euch gleich zeigen werde. Den könnt ihr unter diesem QR-Code finden oder unter dieser URL. Ich glaube, ich habe noch nicht auf dieser Webseite das tatsächliche Projekt verlinkt, was ich gleich als Demo nutzen werde. Das findet ihr aber auch auf meinem Profil und ich werde es nach dem Vortrag gleich nochmal in die README schreiben. Bevor ich zur Demo komme, will ich euch etwas zeigen, einfach nur um euch so ein paar Sachen, ein bisschen die Kraft von Nix zu demonstrieren. Das hier ist die Zusammenfassung von Länge von meiner eigenen Systemkonfiguration, von meinem eigenen Laptop. Also das, was euch gerade diese PDF anzeigt, das, was das Internet handelt, alles Mögliche. Diese gesamte Konfiguration ist, wie man sehen kann, so 2445 Zeilen an tatsächlichem Code. Und ratet mal, was auch noch in 2445 Zeilen passt, beziehungsweise was 2445 Zeilen containen kann. Ich fand es nur lustig. Ja, das ist nicht meine Systemkonfiguration, aber das ist die Konfiguration, die ich euch jetzt zeigen möchte. Wenn ich hier einmal rausgehe und tatsächlich, einen Moment, das hier zeige. Wir haben vor, einen sehr, sehr simplen Webserver zu deployen. Das ist jetzt unser Beispiel. Dieser Webserver ist wirklich unfassbar einfach. Der nimmt einfach einen Request entgegen und gibt dir entsprechende ASCII-Art zurück. Wir können das einfach mal ausführen, um das zu demonstrieren. Und wenn ich jetzt einfach mal zum Beispiel curl auf localhost mache und ich will den Fisch, dann kommt mir so ein kleiner Fisch entgegen. Ich will eine Katze, dann kommt mir so eine kleine Katze entgegen und ich will irgendwie einen Oktopus, dann kommt mir so ein größerer Oktopus entgegen. Das muss auf unseren Server. Wie würden wir vorgehen, wenn wir das deployen würden? Schritt 1 ist, dass wir erstmal dafür sorgen müssen, dass Nix unser eigenes Paket kennt, dass Nix unser gesamtes Programm zu einer Binary bauen kann, die wir dann in irgendeiner Art und Weise bei uns auf dem Server integrieren. Das habe ich jetzt hier in einer Datei namens package.nix geregelt und wie man sehen kann, ist das wirklich sehr simpel. Wir sehen wieder diese Standard, kurze Frage, weil die Schrift relativ klein ist, kann man das von hinten gut lesen? Überhaupt nicht, okay. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie man dieses wundervolle Steuerung plus, Dankeschön, das ist es, passiert. Wo? Ja, so habe ich das Projekt genannt. Ich sollte vielleicht hier oben gucken. Ah ja, hier. Praktisch. Zoom in. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, rein zu zoomen, wenn man ein alternatives Keyboard-Layout verwendet, dann ist es auf einmal sehr, sehr schwierig, Steuerung plus tatsächlich auszuführen. Anyways, ich glaube, jetzt kann man das hinten lesen. Kannst du die später stellen? Danke. Wie man sehen kann, das ist einfach nur, wie wir Funktionen vorhin schon hatten. Wir haben hier unseren Standard-Funktions-Header, wir haben unseren Input, wir importieren die Packages, das sind einfach diese 120.000 Nix-Packages, die wir vorhin schon gesehen haben, und von diesem Packages-Set rufen wir die Funktion rust-platform.build-rust-package auf. Das ist nicht stdenv.makeDerivation, sondern eine höhere, abstraktere Funktion, die speziell mit Cargo-Projekten umgeht. Das heißt, was hier Nix jetzt einfach tun würde, ist sich das Projekt anschauen und Cargo bauen. Und wie man sehen kann, ich glaube, das ist relativ gut lesbar. Also wir definieren Package-Name, die Version. Wir sagen, wir haben hier eine Log-File und die ist hier in unserer lokalen Directory und die Source ist tatsächlich unsere jetzige Directory, weil wir müssen die ja nicht von irgendeiner URL runterladen. Als nächstes wollen wir tatsächlich unseren Server über Nix definieren, also das Spannende hier, die NixOS-Konfiguration. Die ist, wie man hier schon sehen kann, in mehrere Teile aufgeteilt, aber anfangen tut sie bei system.nix und dort definieren wir einfach Nix-Packages. Das ist der Unterschied zwischen Packages und Nix-Packages ist, dass Packages für eine bestimmte Architektur existieren, zum Beispiel 64-Bit Linux, und Nix-Packages das Generelle ist, was so Hilfefunktionen und sonst was zur Verfügung stellt. AscII hier oben, das kann ich kurz zeigen, das habe ich hier einfach definiert. Das ist einfach, das wird hier mit reingegeben als das Paket, was hier in package.nix definiert ist. Das heißt, immer wenn wir jetzt in diesen ganzen Dateien AscII referenzen, dann ist das Ganze tatsächlich unser eigenes Package und kommt nicht zum Beispiel aus den Nix-Packages oder so. Das ist ein 64-Bit-System Linux, wie man sehen kann. Wir übergeben hier nochmal explizit, wie wir AscII übergeben wollen. Und dann importieren wir hier dieses Module. Und wenn wir da reingehen, das ist zum größten Teil automatisch generiert von NixOS. Wenn ihr NixOS auf einem Server installiert oder auf eurem eigenen System installiert, ist der Großteil der Konfiguration schon für euch geschrieben. Ihr müsst die nur umschreiben. Hier ist sehr viel uninteressantes Zeug drin. Wenn ihr euch das unbedingt anschauen wollt, das Repository findet ihr. Die wichtigen Sachen sind unsere Imports hier und dass wir die Firewall editieren, dass hier unser SSH-Port, HTTPS, HTTP und wir enablen Fail-to-Ban. Ich will jetzt einmal in so einem kleinen Beispiel mitzählen, wie viele verschiedene Konfigurationsdateien wir hätten anfassen müssen in einem, wenn wir jetzt einen Standard-VPS einfach uns anschauen würden, wie viele verschiedene Systeme hätten wir berühren müssen, was Nix alles für uns abnimmt. Bei einer Firewall ist das schon mal 1, bei Fail-to-Ban wären das 2. Wir gehen weiter zu OpenSSH. Jeder von euch kennt OpenSSH, das ist eine Standardkonfiguration. Wir enablen den einfach, das ist Nummer 3. Wir setzen einen Authorized Key über Nix für den Root-User. Hinweis an alle, ihr solltet das nicht für einen Root-User setzen. Ich habe das für Demo-Gründe gemacht, weil es Sachen einfacher macht. Aber ja, wir setzen einen Authorized Key. Ich würde sagen, das ist Nummer 4. Wir gehen weiter zu tatsächlich unserem eigenen Programm, AscII. Hier definieren wir so einen systemd-nspawn-Container. Wie ich es vorhin gezeigt habe, wir wollen, dass er automatisch startet, bla bla bla. Und wir definieren einen systemd-Service. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal größere systemd-Service von Hand geschrieben hat. Es tut sehr schnell sehr weh. Das hier ist kein großer systemd-Service. Wenn ihr euch das vorstellt mit so 4, 5 Services, die miteinander interagieren müssen, dann wird ein System, welches dir erlaubt, Variablen zu übertragen, welches dir erlaubt, Sachen einfach in alle Services reinzuschreiben, sehr, sehr schnell, sehr, sehr angenehm im Vergleich zur Alternative. Also ja, man kann sehen, das ist super simpel, das führt einfach nur unser Programm aus. Und schlussendlich, weil wir haben nur einen HTTP-Server, wir haben keinen HTTPS-Server, nur zur Info, das wäre jetzt so Konfiguration Nummer 6, würde ich sagen. Wir haben einen HTTP-Server, keinen HTTPS-Server, wollen wir am Ende halt auch TLS einrichten. Und das machen wir, wie man es häufig tut, über eine Nginx Reverse Proxy. Und wir definieren hierfür einen anderen Container, weil wir wollen das Ganze abgetrennt haben. Das muss nicht alles im Host-System direkt drin liegen. Und hier in der Konfiguration definieren wir Konfiguration Nummer 7. Was uns einfach direkt Let's Encrypt-Zertifikate runterzieht, installiert und für Nginx available macht. Wer von euch kennt Let's Encrypt? So ziemlich alle, das ist gut, da muss ich das nicht erklären. Was normalerweise mit einer Certboard-Einrichtung und dann mit Auto-Renewal, es ist jetzt nicht schwierig, aber es ist schön, wenn man einfach die 4 Zeilen hier schreiben kann, es funktioniert. Und wir definieren Nginx. Und sagen, für jedes Request zu dieser Subdomain leiten wir das Ganze einfach mal weiter zu unserem Localhost-Deployment, welches von außen nicht erreichbar ist, aber natürlich vom Server selbst. Das heißt, dadurch haben wir HTTPS. Ich würde euch das Ganze sehr gerne mit Deployment-Schritt zeigen. Das mache ich auch gleich. Aber ich hatte vor dem Vortrag Probleme, mich mit SSH mit dem Server zu verbinden. Ich weiß nicht warum. Ich müsste mir das anschauen. Ich habe das jetzt leider erst 10 Minuten vorher bemerkt. Ich kann aber ein Video anmachen, welches ich genau für solche Fälle davor aufgenommen habe. Ja, nicht wahr? Richtig intelligent. Und da kann man einmal sehen, was so passiert. Hier nutze ich noch -k, weil sich da die DNS-Entries noch nicht ganz weiter gecarried haben, wodurch das Zertifikat nicht richtig installiert wurde. Wir können jetzt sehen, wir probieren hier Face zu requesten. Das hatten wir vorhin nicht als Path drin. Das heißt, es existiert nicht. Und wir wollen jetzt eben zeigen, dass man den Code editen könnte, mit XOS deployen könnte und dann das Ganze dort auftauchen würde. Das heißt, wir öffnen unser schönes Projekt und wir fügen hier einmal einfach Face hinzu. Und wir sagen, es returnt einfach mal ein, naja, kann man das Kunst nennen, weiß ich nicht, aber es ist da. Dann setzen wir SSH-Option für Nix. NixOS Rebuild kann das aus Gründen, die mir nicht ganz erklärlich sind, leider nicht über Command-Line-Flags, deswegen muss man das Ganze als Environment-Variable reinparsen. Man sieht einfach, wir nutzen den Private Key in der .ssh-Directory, bevor ihr auf Suche geht. Nein, das ist nicht im Git mitcommitted. Und wir wollen uns auf Port 2222 verbinden. Und hier sagen wir, wir wollen das System rebuilden und zu der Konfiguration wechseln. Das ist, was das Switch tut. Wir wollen das Ganze mit der jetzigen Directory machen. Das heißt, wir nutzen die Systemkonfiguration, die wir vorhin gesehen haben, die einfach im Projekt drin ist. Und wir suchen uns als Target Host root at froscon.motto.gay an, was einfach unser Server ist. Und man kann sehen, hier würde jetzt erst ASCII-Pi rebuildet werden, wenn es nicht schon gecached wäre. Und dann werden die entsprechenden Derivations alle hochgeladen auf den Server. Und wenn man jetzt tatsächlich dahin requestet, dann kriegt man auch ein Gesicht zurück. Das war ein etwas unspektakuläres Deployment. Viel mehr habe ich tatsächlich auch nicht. Wie gesagt, das war gedacht als simple Einführung. Und ich würde sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen tatsächlich an mich habt, dann habt ihr jetzt eine gute Menge an Zeit, um die zu stellen. Also, Fragen. Ja, genau, du hattest eine. Wie hieß das Tool, mit dem ich die Lines of Code angezeigt habe? Das heißt C-Log oder Clock. Ich weiß nicht genau, wie man das anspricht. Ich kann das sogar ganz schön als Demonstration hier einmal zeigen, dass ich einfach mal in meine tatsächliche Systemkonfiguration wechsle und dann, das ist der falsche Command, sorry, kann ich einmal temporär C-Log bei mir installieren und tatsächlich ausführen. Und dann kann man sehen, dann würde es runtergeladen werden und gibt mir den Output, den man da vorhin gesehen hat. Sonst noch Fragen? Ja? Wie kommt ein Paket rein ins System? Ach so, okay, wie kommt tatsächlich ein Paket in die Package Registry? Das wird ganz alles über einen GitHub-Repository verwaltet. Ich würde sogar sagen, das ist eine der Stärken von Nix als Ökosystem. Es macht es sehr, sehr einfach, Pakete hinzuzufügen. Sobald man die Sprache oder die Basics der Sprache einigermaßen verstanden hat, kann man ein Paket relativ gut schreiben und die Pull-Request-Guidelines und so sind alle ziemlich gut erklärt. Wenn man einen GitHub-Account hat, dann macht man einen Pull-Request und hofft, dass es akzeptiert wird und dann landet so ein Paket da drin. Nix Packages, das GitHub-Repository, hat auch eine sehr gute CI, was dafür sorgt, dass Pakete frisch bleiben. Das heißt, wenn ein Programm ein neues Release bekommt, dann würde die CI automatisch deine Packages updaten, was dazu führt, dass du einfach diese sehr, sehr up-to-date Package Registry hast, welche viele anderen Paketmanager dir einfach nicht bieten. Ja.
Also, wenn ich
Ja. Gibt es ein Paket Bilder? Es gibt nichts. Also nichts, die Command Line. Das kann ich auch kurz zeigen. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Also wir haben jetzt, ich nutze einfach NeoVim. Wir haben jetzt hier in package.nix hier unser Paket. Das ist etwas, was du so ungefähr schreiben würdest, wenn du es zum Beispiel in nix-packages haben wollen würdest. Und wenn du das bei dir lokal bauen möchtest, ohne das in nix-packages hochzuladen, dann kannst du hier so einen Command ausfügen, wie zum Beispiel nix-build. Und dann sagst du in dieser Directory -l. Ich vereinfache hier ein bisschen. Was das System nutzt, ist ein System, das sich Flakes nennt. Flakes sind ein bisschen komplizierter, sollte man aber verwenden. Wenn ihr euch das anschauen möchtet, geht aufs Nix-Wiki. Sucht einfach auf dem NixOS-Wiki nach Flakes und dann wird da erklärt, was das Ganze ist. Gibt es sonst noch Fragen? Keine? Ah, sorry. Ja, ich verstehe, was du meinst. Gerne. Die Frage war, gibt es Statistiken dazu, welche Programme in der Nix-Package-Registry tatsächlich Pakete sind, also tatsächlich Binaries, die man ausführen kann und nicht nur Bibliotheken, welche halt auch über Nix gebaut werden. Mir sind gerade keine Statistiken davon benannt. Kennst du eine? Die ist nicht von Nix, nein. Ja. Die Statistik, die ich vorhin gezeigt hatte, die ist nicht von Nix, die ist von, ich habe den Namen vergessen, Reapology, genau. Es kann sein, dass es Statistiken dazu gibt, welche Sachen tatsächlich Packages sind oder welche nicht. Ich würde sagen, der Code ist Open Source und du könntest einfach mal einen, mir ist keine Statistik bewusst. Mir fallen genug Wege ein, wie man es vielleicht rausfinden könnte, aber mir fällt keiner an, der super akkurat ist. Ja. Okay, also was gerade gesagt wurde, ist alles durchbauen, sind ungefähr 190.000 laut dir. Was Reapology zählt, sind anscheinend nicht null Linux Packages, das war mir auch noch nicht bewusst. Okay, hatte sonst noch jemand was? Ja? Also es gibt, die Frage ist, wie trustworthy tatsächlich die Packages sind, welche in Nix-Packages landen. Ich würde sagen, du kannst denen einigermaßen vertrauen. Es gibt halt ein Core-Team, also es gibt, Nix-Packages ist in verschiedene Teams unterteilt, in verschiedene Arbeitsbereiche, welche sich zum Beispiel mit Podman und Containern auseinandersetzen oder mit irgendwelchen Game-Engines oder mit speziellen Programmiersprachen. Und normalerweise haben nur manche Menschen aus diesem Team tatsächlich Committing-Rechte. Wenn du jetzt ein einziges Mal ein Package submittest, zum Beispiel wie ich habe das ein paar Mal gemacht, ich habe keine Commit-Rechte auf dieses Repository. Ich brauche jemanden mit Commit-Rechten, der sich erst mein Paket anschaut, das verifiziert, reviewed, akzeptiert und dann selbst noch einmal merged. Das ist mehr oder weniger die Trust-Boundary von Nix und tatsächlich zu einem Committer zu werden in Nix-Packages ist relativ schwierig. Da musst du sehr, sehr viel Arbeit für Nix-Packages machen, sehr, sehr viel reinhauen. Ich würde nicht sagen, dass Nix-Packages flawless ist, ist es nichts. Aber ich würde sagen, Nix-Packages ist sehr viel mehr sicherer, als was man zum Beispiel mit dem AUR letztens gesehen hatte, dass da Malware hochgeladen wurde, weil es da gar keinen Review-Prozess gibt. In Nix-Packages gibt es diesen Review-Prozess. Außer du ziehst dir mit Nix aus irgendeinem random GitHub-Repository Sachen runter, was du auch machen kannst. Solange du die Nix-Packages installierst, müsste das relativ sicher sein. Ja.
Also,
Oh doch, also ich, die Frage war, ich muss wiederholen, die Frage war, ist Nix auch für so Office-Gebrauch gedacht oder wirklich nur für Server-Deployments? Ich würde sagen, der Hauptfokus von Nix und wofür Nix wirklich praktisch ist, ist wahrscheinlich Server. Aber ich habe selbst NixOS am Laufen. Tausende andere Menschen haben NixOS am Laufen, als ihre Heimsysteme, als wirklich ihre Laptops, ihre Computer. Und ich würde sagen, du kannst NixOS nicht nur sehr gut dafür verwenden, es hat auch sehr viele Vorteile, wenn du NixOS dafür benutzt. Das ist gerade GNOME zum Beispiel. Das hier ist GNOME. Nutze ich jetzt gerade speziell für den Vortrag, um sicherzugehen, dass Sachen funktionieren. Aber du kannst die GNOME installieren, das ist... Du kannst die KDE installieren, das ist einfach nur, genauso wie du OpenSSH aktivieren würdest, würdest du einfach nur sagen, desktop-environment.gnome.enable equal true und dann würde das alles entsprechend runterziehen und konfigurieren. Zu nur so 90% der Fälle funktioniert das dann auch. Hat sonst noch jemand was? Ja? Du kannst auch Nix, kannst du auch Nix verwenden, um zum Beispiel NPM oder Pip oder Poetry zu ersetzen. Das geht. Ich würde sagen, es ist ergonomischer, ein Development Environment mit Nix herzustellen. Das ist out of scope von diesem Vortrag, aber das kannst du dir rausrecherchieren und dann in diesem Development Environment zum Beispiel NPM oder Poetry zu nutzen. Aber wenn du wirklich möchtest, dann gibt es in Nix-Packages einen Haufen tatsächliche gepackagte Python-Libraries oder Node.js-Libraries, die du dir über Nix installieren kannst, was der Package-Manager selbst am Ende auch macht, wenn du zum Beispiel ein Python-Projekt mit Nix packagest. Aber für Ergonomie würde ich sagen, bleib bei Poetry und Pip und rechte einfach nur dein Development-Environment über Nix ein. Und wenn du es tatsächlich packagest, dann nutzt dafür dann tatsächlich die Nix-Packages, aber nicht unbedingt zum Entwickeln. Hat sonst noch jemand Fragen? Ja? Ja. Es ist by all means ein nice to have. Also die Frage war, ob jemand wirklich oder ob es der Standard ist in NixOS, deine systemd Endspawn-Containers zu verwenden oder ob du auch was anderes machen kannst oder vielleicht sogar machen solltest. Ich habe das jetzt hier schon sehr als nice to have reingebracht, einfach nur um zu zeigen, dass man sehr komplexe Sachen sehr, sehr einfach in Nix abbilden kann. Du könntest das genauso mit Docker-Containern machen. Du könntest auch einfach gar keine Container nutzen und alles einfach nur auf deinen Server raufhauen. Ich habe das jetzt vor allem als Demonstration genutzt. Ja. Nein, das ist also die Sachen, die du dir aus der Package Registry rausholst, die sind nicht automatisch gepackaged in einem Container, sondern die sind tatsächlich die meistens Systemd-Services, die dann auf NixOS nativ installiert werden, plus halt die ganzen Packages und Binaries, die runtergepult werden. Hat sonst noch jemand eine Frage? Das sieht nicht so aus. Wenn doch, dann schreie die Person. Okay, dann würde ich sagen, war das mein Vortrag. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank für die ganzen guten Fragen und ja, man sieht sich. Applaus